Deutschlandfunk Kontrovers.
Mit Christoph Heinemann. Guten Morgen. Ich begrüße Sie zur Sendung Kontrovers. Am vergangenen Freitag besprachen die Spitzen von Bund und Ländern die weitere Corona-Strategie im Angesicht der Omikron-Virus-Variante. Einzelne Maßnahmen für Corona-Infizierte und Kontaktpersonen soll es künftig einfachere Isolations- und Quarantäneregeln geben. Kontaktpersonen werden künftig von der Quarantäne befreit, wenn sie eine Auffrischungsimpfung haben, also geboostert sind. Die neuen Ausnahmen von der Quarantäne gilt auch für frisch doppelt Geimpfte und frisch Genesene, für Kontaktpersonen, also deren Erkrankung oder Impfung weniger als 3 Monate zurückliegt. Für alle übrigen sollen Isolation oder Quarantäne in der Regel nach 10 Tagen enden, wenn sie nicht vorher freigetestet wurden. Der Unterschied: Quarantäne gilt für diejenigen, die Corona haben könnten, Isolation für die, die infiziert sind. Außerdem, der Zugang zur Gastronomie bleibt weiterhin auf Geimpfte und Genesene beschränkt. Zusätzlich soll für den Besuch von Restaurants entweder ein tagesaktueller Test oder der Nachweis einer Auffrischungsimpfung, einer Boosterimpfung erforderlich sein. Für Kultur- und Freizeiteinrichtungen und weite Teile des Einzelhandels bleibt es bei der 2G-Regel. Man muss also eine Impfung oder die Genesung von einer Covid-19-Erkrankung nachweisen. Unterdessen lässt sich die Ampelkoalition Zeit mit der möglichen Einführung einer allgemeinen Impfpflicht, wohlgemerkt Impfpflicht, nicht Impfzwang. Die Corona-Strategie von Bund und Ländern, Dauerschleife oder Wellenbrecher. Unser Thema heute Morgen bis 11.30 Uhr und wir bitten Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sich zu melden. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet 00 800 44 64 44 64. Sie können uns auch per WhatsApp erreichen, uns eine Sprach- oder eine Textnachricht schicken. Die Nummer ist die 01 73 56 90 322 und unsere Mailadresse kontrovers@deutschlandfunk.de. Und Hörerinnen und Hörer haben sich zu Wort gemeldet.
Ja, guten Tag. Mein Name ist David Wiesenberg. Ja, bin Intensivpfleger einer Corona-Station und ich muss sagen, dass es leider eine Dauerschleife ist, weil die Ansagen, die die Regierung macht, die wechseln so viel hin und her, dass die ganzen Menschen, die nicht im medizinischen Beruf sind, so verunsichert sind, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie glauben sollen.
Ja, man könnte meinen, dass es wie eine Dauerschleife ist, weil natürlich mit jedem Winter sozusagen eine neue Variante des Virus auftaucht und wir wieder neue Maßnahmen haben. Nun muss man allerdings sehen, und das beobachte ich schon, dass die Maßnahmen jedes Mal anders aussehen oder wenigstens ein bisschen anders aussehen, nicht? Und ich beobachte nun mit großer Sorge, was das eigentlich für die nachwachsende Generation bedeutet.
Hier ist Peter Wutzdorf, Lorsch, das liegt zwischen Mannheim und Darmstadt. Am meisten geärgert habe ich mich über Herrn Lindner, der die Freiheit über die Gesundheit stellt. Dann ist nämlich die Hälfte der Bevölkerung schon mausetot, wenn wir mehr Freiheit haben als Gesundheit.
Mein Name ist Knut Jessen aus Hamburg. Wenn man immer nur eine Seite versucht zu propagieren und die andere Seite auslässt, erreicht man auch nicht alle Menschen. Wenn die Menschen aber merken, dass man die Dinge differenziert betrachtet und ruhiger, sachlicher beschreibt, das wirkt enorm.
Mein Name ist Andreas Miem. Was meiner Ansicht nach überhaupt nicht geht, ist diese einrichtungsbezogene, altersgruppenbezogene, was auch immer bezogene Impfpflicht. Weil ich kann nicht von Menschen, die sich sowieso im Gesundheitswesen engagieren, die sowieso für Kranke da sind, fordern, du musst dich aber unbedingt impfen lassen, sonst darfst du das und das und das nicht mehr machen. Aber allen anderen, in Anführungszeichen Impfskeptikern, wie immer man sie weiter bezeichnen möchte, stelle ich es aber frei, sich impfen zu lassen und denke noch darüber nach, ob ich tatsächlich nur gewisse Gruppen zum Impfen verpflichte.
Ja, mein Name ist Hans-Günter Kalsen aus Selk bei Schleswig und ich bin der Meinung, wenn der Bundestag wegen Karneval nur eine Sitzungswoche im Februar hat, dann bin ich der Meinung, das ist zu wenig, so funktioniert kein Wellenbrecher.
Also Verunsicherung durch unterschiedliche Maßnahmen, Kritik an der Priorisierung von Freiheit vor Gesundheit oder für Kritik an einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Lara Gädicke hat uns geschrieben, ich finde die aktuellen Beschlüsse eine Farce. Ich habe Verständnis für die Verkürzung der Quarantäneregelungen aufgrund notwendiger Engpässe. Im Gegenzug sollte es aber doch mindestens weitere Kontaktbeschränkungen geben, damit Omikron zumindest gebremst werden kann. Wo ist denn gerade die Verschärfung? K.H. Kramer hat uns geschrieben, der Wellenbrecher in dieser Pandemie funktioniert mit Impfen, Impfen, Impfen oder aber mit strikter Kontaktvermeidung mit FFP2, Abstand und Hygiene. Dieses Wellenbrecherkonzept konsequent und kontrolliert für die gesamte Bevölkerung umzusetzen, ist ganz eindeutig Regierungshandeln. Die Dauerschleife ist uns sicher, wenn die Umsetzung wegen widerstreitender Gruppeninteressen, Lobby der Gastronomie, Schulen, Sport, Geschäfts- und Arbeitswelt und der hilflosen Haltung der demokratischen Parteien gegenüber Querdenkern blockiert wird. Harald Erasimi schreibt uns, die Regelungen mögen ja in den Städten noch einigermaßen funktionieren, aber wie sieht es im ländlichen Raum aus? Kein Discounter, keine Ärzte, keine Teststationen, viele Menschen sind auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Wie sollen sie denn den Weg zu den Teststellen zurücklegen? Marc Finger schreibt uns, wir haben in Deutschland die positive Situation mit zum Beispiel einem Ethikrat und einem fachübergreifenden Expertengremium, viele Foren zu haben. Die Argumente dieser Diskussion, nicht die Meinungen und Interpretationen von Talkshow-Gästen, sollte den Bürgern zugänglich gemacht werden. Damit könnten dann hoffentlich auch Brücken gebaut werden. Ich begrüße unsere Gesprächspartnerin und die Gesprächspartner. Alle drei sind Mitglieder des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages. Christina Baum, AfD, ist Ärztin, Wahlkreis Odenwald-Tauber in Baden-Württemberg. Armin Grau, Bündnis 90 Die Grünen, ebenfalls Arzt, Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal in Rheinland-Pfalz. Und Erwin Rüttel, CDU, Diplom-Betriebswirt, übrigens ehemaliger Vorsitzender des Gesundheitsausschusses, Wahlkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz. Herr Grau, geringere Quarantänezeiten und schärfere Kontaktbeschränkungen, Frage an den Mediziner, reicht das?
Was im Einzelfall reicht, muss immer in der jeweiligen Situation entschieden werden. Es ist so, dass wir jetzt Beschlüsse gefasst haben, die 2G-Plus-Regelungen auszubauen. Und möglicherweise müssen wir in allernächster Zeit nochmals nachschärfen und müssen weitere Kontaktbeschränkungen einführen. Das ist sehr gut möglich. Die Corona-Pandemie ist für uns alle ein neues Ereignis. Wir haben das seit 2 Jahren, aber wir müssen immer auf die jeweilige pandemische Situation reagieren. Als anderes bleibt uns im Grunde genommen gar nicht übrig. Und möglicherweise müssen wir auch jetzt nochmal weiter nachschärfen und Regelungen wie den 2G+ nochmal ausbauen oder auch für einzelne Bereiche wie die Gastronomie auch weitergehende Einschränkungen noch beschließen.
Herr Grau, welches Risiko besteht in der Verkürzung der Quarantäne oder der Isolationszeiten?
Natürlich besteht da ein gewisses Risiko. Die momentane Datenlage legt sehr nahe, dass Omikron sich anders verhält als etwa die Delta-Variante, dass Omikron schneller zu Infektionen führt, aber auch zu einer kürzeren Infektiosität. Die Datenlage ist natürlich wissenschaftlich gesehen noch nicht wirklich ausreichend, aber erste Hinweise dafür gibt es. Und insofern ist es gerechtfertigt, jetzt auch Beschlüsse zu fassen, vor allem in sensiblen Bereichen wie dem Pflegebereich und dem Gesundheitswesen, dann aber nur nach Vorliegen von Tests, von qualifizierten Tests, in der Regel von PCR-Tests, dann Isolation und Quarantäne wieder aufzuheben, sodass ich das insgesamt für gerechtfertigt halte.
Sagt Armin Grau von Bündnis 90 Die Grünen. Frage an Christina Baum von der AfD. Welches, Frau Baum, sollte das wichtigste Ziel der Corona-Politik sein?
Ja, guten Tag, Herr Heinemann, liebe Zuhörer. Eine kleine Korrektur muss ich vornehmen. Ich bin nicht Ärztin, ich bin Zahnärztin und habe auch während dieser... Ja, Medizinerin, genau. Und habe also auch während dieser 2 Jahre Corona weiterhin auch in meiner Praxis gearbeitet. Ja, also das wichtigste Ziel sollte sein, dass wir eben diese Dauerschleife beenden. Denn wir erleben ja um uns herum, wir selber sind sicherlich auch davon betroffen, die starke psychische Belastung der Bevölkerung und vor allen Dingen auch der Kinder und Jugendlichen. Wir haben jetzt ja eine Information erhalten, dass zum Beispiel zum Ende des zweiten Lockdowns Mitte März bis Ende Mai 2021 bis zu 500 Kinder und Jugendliche in Deutschland versucht haben, sich das Leben zu nehmen, weil sie diesen psychischen Druck nicht mehr ausgehalten haben. Also das ist für mich, hat für mich Priorität, dass wir diese Dauerschleife beenden. Wir müssen wieder zu einer Normalität zurückkehren. Ansonsten wird der Schaden, der psychische Schaden und auch der, letzten Endes wissen wir ja alle, die Psyche schlägt auch auf die körperliche Gesundheit um. Sonst wird das wirklich für die ganze Bevölkerung sehr schwierig werden.
Frau Baum, wie erreicht man dieses Ziel der Beendigung dieser Dauerschleife?
Also all das, was wir bis jetzt über Omikron wissen, ist, dass es wesentlich, es ist infektiöser anscheinend, die Erkrankung breitet sich schneller aus, aber sie ist nicht so gefährlich. Und von daher würde ich persönlich, ich würde den Weg gehen und jetzt die Herdenimmunität versuchen zu erreichen. Das heißt also, ich würde alle Maßnahmen lockern, ich würde genau das Gegenteil von dem machen, was jetzt gerade wieder vorgeschlagen wurde. Und es gibt Länder, die das ja auch so machen, Südafrika zum Beispiel will diesen Weg gehen und auch noch andere Länder. Also das hielte ich für den absolut richtigen Weg. Und es gibt auch ein interessantes Video von Herrn Drosten, da hat er auch gesagt, es ist nicht das Ziel, für alle Zeit immer impfen zu müssen. Wir müssen die endemische Situation als eine Erkältungskrankheit betrachten und auch so mit ihr umgehen.
Herr Rüttel, wie bewerten Sie, Erwin Rüttel, CDU, muss ich nochmal dazu sagen, wie bewerten Sie Frau Baums Vorschlag?
Also wir müssen uns hinterfragen, warum die Impfquote in Deutschland nicht so hoch ist wie in anderen Ländern. Und weil die Impfquote nicht diese Höhe hat, glaube ich, werden wir noch sozusagen einschränkende Maßnahmen brauchen. Wir stehen bei Omikron, denke ich, vor einer großen neuen Welle. Ich sehe aber auch Licht am Ende des Tunnels, weil Omikron zwar infektiöser ist, und aber auf der anderen Seite die Auswirkungen, die schweren Verläufe nicht so zum Tragen kommen, wie das also bei der Delta-Variante der Fall ist. Und deshalb glaube ich auf der einen Seite, aufgrund der niedrigen Impfquote müssen wir weiter vorsichtig sein. Aber perspektivisch glaube ich, dass wir im Frühjahr über mehr Normalität oder wir mehr Normalität erleben werden, aufgrund der, ich hoffe, zunehmenden Impfquote, weil wir auch die Proteinimpfstoffe bekommen und weil wir ja auch wirkungsneue Medikamente haben, die also schwere Verläufe dann reduzieren können, sodass also Chancen bestehen, dass wir über Omikron in 2-3 Monaten zu mehr Normalität kommen.
Jetzt sagt der Virologe Christian Drosten, die Omikron-Variante hat er als erste postpandemischen Virus bezeichnet. Die Variante könnte uns in eine endemische Lage begleiten und das hieße dann Endemie. Das Virus würde nur noch in einer bestimmten Region oder Population auftreten. Herr Rüttel, wenn das so ist, wieso müssten dann Schutzmaßnahmen verschärft werden? Ist es dann nicht, sollte man dann nicht, so wie Frau Baum vorgeschlagen hat, auf eine Herdenimmunisierung ankommen lassen?
Also ich denke, wir sind im Moment noch nicht so vorbereitet, dass wir die Maßnahmen zurückfahren können. Aber ich glaube, sobald die wirkungsneuen Medikamente, die schwere Verläufe verhindern, eingesetzt werden können, kann man über diese Maßnahmen, über eine Reduzierung der Maßnahmen nachdenken. Also ich glaube, wir brauchen als erstes mal einheitliche Regeln für Deutschland. Die Menschen sind sehr verunsichert, weil also in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Regeln gelten. Für bestimmte Situationen müssen nach meiner Meinung gleiche Regeln gelten, wie wir das also im letzten Winter hatten oder Frühjahr mit der Bundesnotbremse. Aber ich glaube, diese manche reden von einer Monsterwelle, die auf uns zukommt, die werden wir letztendlich nicht brechen können, auch nicht durch eine allgemeine Impfpflicht. Mhm. Da ist die Welle schneller, als das also beschlossen werden könnte. Und
genau, wir haben einen ersten Hörer nämlich in der Leitung, den würde ich gerne in die Sendung bitten, Herrn Beinert aus Frankfurt am Main. Guten Morgen, Herr Beinert.
Guten Morgen, Herr Heinemann. Grüße in die Runde. Mein Name ist Beimert mit N, ja.
Ich grüße zurück. Bitte schön, was wollen Sie uns mitteilen?
Ja, ich würde gerne das Augenmerk auf einen konkreten Aspekt richten. Nach meiner Wahrnehmung sind wir nach 2 Jahren Corona-Pandemie in einer zermürbten Gesellschaft und in einer gespaltenen Gesellschaft. Und es gibt da eine Untersuchung, die Gregor Gysi bei Markus Lanz diese Woche mitgeteilt hat, dass 30% der Bundesbürger inzwischen ihr Vertrauen in die Parteien, und zwar in alle Parteien, komplett verloren haben. Eine andere Untersuchung, die ich im Fernsehen gesehen habe, spricht von 20% Vertrauensverlust. Also das bedroht inzwischen unsere Demokratie, dieser Vertrauensverlust. Und ich würde vielleicht mal 2, 3 Punkte gerne nennen, worauf ich diesen Vertrauensverlust zurückführen würde, wenn ich darf.
Bitte.
Also ein Punkt aus meiner Sicht ist, dass wir immer noch keine validen Daten haben nach 2 Jahren. Es fehlen repräsentative Erhebungen von Kohorten. Das sagen auch wirklich mehrere Virologen. Es wird nicht systematisch repräsentativ getestet. Man müsste in jedem Bundesland 1.000 oder 5.000 Bürger regelmäßig testen, um das Infektionsgeschehen zu beurteilen. Dagegen ist das RKI, aus meiner persönlichen Einschätzung, im Blindflug. Über Weihnachten, über Silvester, über die Feiertage wird überhaupt nicht repräsentativ getestet. Und wenn man Schulkinder testet, dann kommen natürlich auch viele Fälle dabei heraus. Aber es ist nicht repräsentativ. Der zweite Punkt aus meiner Sicht ist, dass wir immer noch keine systematische Abwasseruntersuchung haben. Es ist technisch möglich, in Großstädten das Abwasser auf Coronaviren zu untersuchen. München hat es zum Beispiel gemacht. Die haben also sehr früh von dieser Omikron-Variante berichtet. Das könnte man in einem der reichsten Länder der Welt, inzwischen in den 50 größten Städten Deutschlands, systematisch haben. Da hätten wir ein Frühwarnsystem.
Herr Beinert, Sie haben ganz am Anfang gesagt, viele Menschen haben das Vertrauen verloren. Gilt das für Sie persönlich auch?
Ja, also ich bin wirklich ein überzeugter Demokrat und ich habe mir hunderte von Sendungen angeschaut in den letzten 2 Jahren. Aber inzwischen habe ich wirklich auch ein gewisses Vertrauensproblem, weil die Sprache, die inzwischen Einzug gehalten hat bei vielen Spitzenpolitikern, derart herabwürdigend ist. Ja,
und können Sie ein Beispiel nennen? Können Sie ein Beispiel für herabwürdigend?
Also ich sage zum Beispiel, man spricht von Impfverweigerern. Mhm. Ja, man spricht von Corona-Leugnern. Es gibt 12 Millionen Menschen, die haben sich aus persönlichen Gründen im Moment nicht für die Impfung entschieden. Das sind nicht alles Nazis, das sind nicht alles Corona-Leugner.
Wie sollte man sie bezeichnen? Machen Sie einen Vorschlag.
Also mein Vorschlag wäre, ich würde von Andersdenkenden sprechen. Ich würde von Menschen sprechen, die gegenüber den Corona-Maßnahmen skeptisch sind. Das ist völlig in Ordnung. Und es gibt da noch eine andere interessante Untersuchung von der Oxford-Universität. Das hat die ehemalige CDU-Familienministerin vor kurzem in einem Interview erzählt. Die Oxford-Universität hat weltweit alle Staaten analysiert und Deutschland hat die zweithärtesten Corona-Maßnahmen. Das ist schon beachtlich, finde ich. Da habe ich aber nie was drüber gehört. Und das würde Vertrauen aufbauen, wenn man jetzt mal vergleichen würde.
Wir geben das, Herr Beinert, wir haben noch 3 Minuten Zeit vor den Nachrichten. Deshalb würde ich ganz gerne Herrn Grau fragen, wie er Herrn Beinerts Vertrauensverlust wettmachen würde oder ausgleichen könnte. Welche Chancen bringen?
Also zunächst mal gebe ich Herrn Beinert recht, dass wir sprachlich immer sehr vorsichtig sein müssen. Wir müssen auch in dieser schwierigen Situation wertschätzend alle miteinander umgehen. Und ich habe auch Verständnis für die Aussage und halte sie für richtig, dass viele Menschen in unserem Land zermürbt sind. Aber in der Situation muss man auf der anderen Seite klar sagen, die Mehrzahl der Bevölkerung steht immer hinter den Maßnahmen, die die Bundesregierung getroffen hat. Es gibt schon ein insgesamt sehr dominierendes Vertrauen in die Maßnahmen, die jetzt auch gerade die neue Ampelkoalition hier getroffen hat. Ich sehe aber schon auch die Kritik, dass wir validere Daten haben sollten, ergänzend zu den Inzidenzdaten, die schon sehr wertvoll sind, ist es sicherlich sinnvoll, auch repräsentative Kohorten regelmäßiger zu testen und auch die Abwasseruntersuchungen. Da habe ich, denke ich auch, dass sie durchaus wertvoll sind. Andere Länder führen sie auch durch, sodass ich also sagen würde, insgesamt fahren wir in Deutschland einen guten Weg, einen Weg auch, der die Mehrzahl der Menschen in unserem Land im Grunde überzeugt. So sind die Daten, die ich kenne. Ergänzende Maßnahmen, da gebe ich Herrn Beinert recht, sind sicherlich aber dennoch sinnvoll.
Frau Baum, Herr Beinert mahnt unter anderem eine sensiblere Sprache an. Teilen Sie diese Auffassung? Ich frage das jetzt auch vor dem Hintergrund einer Parteigängerin. In der Partei, in der AfD, wird ja häufig von Corona-Diktatur gesprochen. Hilft eine solche Bezeichnung weiter?
Nun gut, also es ist einfach so, dass die AfD wenig Gehör findet. Auch unsere Positionen finden in der Öffentlichkeit kaum Gehör. Und von daher greift man gerne eben auch mal zu solchen Ausdrücken, um dann vielleicht mal eine Erwähnung auch in den öffentlich-rechtlichen Medien zu erfahren. Im Grunde genommen gibt das aber wieder, was viele Menschen empfinden. Viele Menschen empfinden, oder viele ist natürlich relativ, aber ein Großteil der Menschen, dazu gehören jetzt vor allen Dingen die impfkritischen Bürger, aber eben auch Personen, die allgemein diese Corona-Maßnahmen für übertrieben halten, dass die natürlich dann wirklich sich als auch als Aussätzige fühlen, wenn sie so betituliert werden und die auch wirklich diese Situation diktatorisch empfinden, die Maßnahmen, die man über sie verhängt.
Frau Baum, Sie sagten, überspitzte Sprache habe auch mit, unter anderem mit zu geringer Aufmerksamkeit in den Medien zu tun.
Ja, genau. Also in Bezug auf die AfD trifft das auf jeden Fall zu. Und ich kann das nur bestätigen, was der Hörer gesagt hatte. Also wir müssen unbedingt abrüsten, was die Sprache angeht. Denn ich meine, die Menschen, die jetzt die Impfung ablehnen, die haben ja begründete Ängste. Die haben nämlich Ängste vor den Nebenwirkungen, weil es ein neuartiger Impfstoff ist. Das muss man immer wieder betonen. Und weil einfach noch überhaupt nicht bekannt ist, wie die Langzeitschäden dieser Impfung aussehen werden. All das führt bei vielen Menschen eben zu dieser Entscheidung, dass sie sich nicht impfen lassen wollen. Und das ist zu respektieren. Wir haben ja schließlich das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit. Und das wird vollkommen außer Acht gelassen. Also das ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Und es gibt aber auch viele, viele Menschen dort draußen, die andere Maßnahmen ablehnen. Also für mich ist zum Beispiel persönlich auch diese Maskenpflicht ganz speziell für Kinder, das ist für mich unerträglich. Also es ist eine Entmenschlichung letzten Endes und den natürlich allen Personen wird auch die Würde genommen. Die Kinder speziell sind auf die Mimik.
Frau Baum, ganz kurz nochmal, darf ich nochmal kurz zum Thema Sprache zurückkommen? Sie sagten gerade, Maskenpflicht ist eine Entmenschlichung. Ist das nicht wieder deutlich drüber?
Nein, für mich nicht. Also wenn ich die Mimik meines Gegenübers nicht sehe, und das betrifft ja vor allen Dingen auch die Kinder, ja, die sind auf die Mimik und die Gestik angewiesen, dann fehlt ihnen dieser Teil der Kommunikation. Bei mir spielt es jetzt persönlich noch eine große Rolle. Ich bin schwerhörig, ja. Ich habe große Probleme bei der Kommunikation. Und ich kann mein Gegenüber mit dieser Maske gar nicht mehr einschätzen. Ich kann gar nicht mehr einschätzen, hat er eine freundliche Gestik, Mimik, ist er mir freundlich gesonnen oder nicht. Und das ist gerade für Kinder speziell ganz wichtig. Als Zahnärztin habe ich zum Beispiel bei der Kinderbehandlung niemals eine Maske auf, damit die beurteilen können, wie ich auf sie wirke. Und also das ist für mich ein großes Problem. Es kommt noch dazu, die Tatsache, das verwundert mich, dass das wahrscheinlich nicht bekannt ist. Es gab eine große Metastudie und die hieß Maskeninduziertes Erschöpfungssyndrom. Damit wird Darin wird eindeutig beschrieben, wie schädlich, wirklich wie gefährlich die Masken für vor allen Dingen für Kinder und Jugendliche sind, aber ganz allgemein. Und die wurde jetzt bestätigt durch eine Überprüfung durch Stiftung Warentest. Die haben einen FFP2-Maskentest sogar abgebrochen, wegen einem zu hohen Atemwiderstand. Und trotzdem bestehen die Politiker weiterhin darauf, dass die, vor allen Dingen die Kinder, eben auch Kinder und Jugendliche, aber auch die anderen Menschen eben diese Masken tragen müssen. Das sind für mich Entscheidungen, die kann ich nicht nachvollziehen. Mhm.
Können Sie sie nachvollziehen, Herr Rüttel?
Also wir müssen die Menschen schützen vor diesem Virus und alle, die geimpft sind, die geboostert sind, die sind aus sich heraus sozusagen geschützt. Und dann gibt es halt die, die sich noch nicht impfen lassen können. Und dann gibt es die, die sich nicht impfen lassen wollen. Und diese Gruppe ist leider in Deutschland zu groß. Und hier müssten eigentlich alle Parteien auch entsprechend werben, dass also über Impfen und Boostern endlich diese Pandemie überwunden wird. Und gerade deshalb, weil wir so viele Ungeimpfte haben, sind auch die Maßnahmen bei uns so streng. Eben ist der zweite Platz angesprochen worden weltweit, was also die Schärfe der Maßnahmen angeht. Platz 1 haben die Fidschi-Inseln. Aber wenn man in Europa sieht, wie hoch die Impfquoten in anderen Ländern sind, dann liegen die oft nahe bei 90%. Dementsprechend sind dann auch die Maßnahmen eingeschränkter oder man hat mehr Freiheiten, weil man auch das Virus sozusagen wirken lassen kann, weil 90% der Bevölkerung geschützt ist und die 10%, die nicht geschützt sind, das Gesundheitssystem nicht so belasten, wie das also bei uns sein könnte. Wobei grundsätzlich, ich habe es ja eben angesprochen, Omikron die Spielregeln verändert und auch die neuen Medikamente, die zur Verfügung stehen, sicherlich zulassen würden, wenn wir die Maßnahmen nicht weiter verschärfen, weil wir unser Gesundheitssystem nicht überfordern. Und man sieht es ja auch an den Zahlen, die Infektionen steigen dramatisch. Und auf der anderen Seite steigen dramatisch. Und auf der anderen Seite ist die Hospitalisierungsrate seit Tagen und Wochen konstant niedrig. Mhm.
Martha Wendel hat uns eine WhatsApp geschrieben. Das Problem ist nicht nur die Variante Omikron, sondern vor allem wieder unser kleinkindartiges Trotzverhalten an unserer alten Normalität festzuhalten. Zu viele sorglose Menschen in Innenräumen haben sich dank staatlich empfohlener 2G-Regelungen zu sicher gefühlt und immer noch zu viele Kontakte in Präsenz gehabt. Thomas Braunschweig hat uns geschrieben, ebenfalls per WhatsApp: Ich halte die getroffenen Maßnahmen für eine weitere Variation der Dauerschleife. Wir benötigen eine Impfrate von über 90%. Das erreichen wir nie. Aber nur mit Erreichen dieser Rate macht eine Impfung richtig Sinn. Und aller guten Dinge sind 3. Die WhatsApp von Tom Hirschmüller: Sollte die Impfpflicht wirklich kommen, prophezeie ich, dass das Gesundheitswesen, das jetzt schon am Limit arbeitet, völlig zusammenbrechen wird. Und über das Thema Impfpflicht wollen wir auch sprechen mit Herrn Hahn, der uns aus Stuttgart anruft. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Herr Hahn, bitteschön.
Ja, also bevor ich zu meinem Punkt komme, wie wir die Dauerschleife, die können wir aus meiner Sicht nur mit einer allgemeinen Impfpflicht durchbrechen. Bevor ich dazu komme, würde ich noch gerne was zum Thema Kinder sagen, weil ich auch Vater bin. Und ich glaube, für alle Hörer, die Kinder sind aus meiner Sicht wirklich die Leidtragenden, aber gleichzeitig die Solidarischen der ganzen Gesellschaft seit mittlerweile fast 2 Jahren. Es sollte sich jeder persönlich mal die Frage stellen, ob er in 2021 3 bis 5 Mal die Woche verbindlich getestet wurde, eine Maske innen und außen am Vormittag trägt und das Ganze setzt jetzt noch die Krone obendrauf, dass geimpfte Kinder erstmal von diesem Sachverhalten gar nicht ausgenommen sind. Mhm. Also und aus meiner Sicht ist jetzt der Punkt gekommen, dass wir als Gesellschaft solidarisch sein müssen, vor allem mit den Kindern. Und die Dauerschleife können wir aus meiner Sicht nur durchbrechen mit einer allgemeinen Impfpflicht. Sonst erfolgt das nächste Déjà-vu im Herbst, Winter 22, 23. Und das müssen wir jetzt vorbereiten. Und ich würde damit starten bis März mit den kritischen Berufen, Pflege, medizinisches Personal und so weiter. Und vor allem den Beamten, Polizei, Lehrer, Bundeswehr, Ämter, Behörden. Die letztere Gruppe hat das Privileg des Beamtenstatus bewusst gewählt und müssen hoheitliche Aufgaben sicherstellen, wo wir uns gerade alle drüber Sorgen machen. Das würde ich jetzt sofort angehen und da muss sich auch der Bundestag und die entsprechenden Prozesse das natürlich rechtssicher machen, aber die müssen sich zusätzliche Zeit dafür nehmen, dass das schnellstmöglich umgesetzt wird. Dann würde ich das, ich bin gleich fertig, dann würde ich das ausweiten auf die Gesamtbevölkerung und das würde ich ganz einfach, ähnlich wie der Emmanuel Macron das jetzt gesagt hat, ich würde es möglichst unangenehm machen für die ungeimpften Personen und das kann man ganz einfach machen, ohne jetzt irgendjemand zu zwingen, ja, sondern einfach durch negative Anreizfaktoren für Ungeimpfte, Beschränkung öffentliches Leben auf 2G. Und Verdoppelung Krankenkassenbeitragssätze für Ungeimpfte, dann kann sich das jeder selber die Freiheit erkaufen, ohne dass man jeden jetzt vor den Kadi zerren muss, sondern dann können die Leute einfach durch negative Anreizfaktoren sich selber raussuchen, lassen sie sich impfen oder eben nicht. Und dann kommen wir hoffentlich durch den nächsten Herbst, Winter durch, sonst hört das Ganze ja nie auf.
Herr Grau, benötigen wir eine allgemeine Impfpflicht mit negativen Anreizen?
Also ich gebe dem Hörer Herrn Hahn durchaus recht. Ja, wir sollten sukzessive hingehen zu einer allgemeinen Impfpflicht. Wir haben jetzt schon die einrichtungsbezogene Impfpflicht bis Mitte März dann beschlossen. Ich bin auch der Meinung, dass wir weitere Berufsgruppen sukzessive einbeziehen sollten in so eine Impfpflicht und am Ende eine allgemeine Impfpflicht und keinen Impfzwang. Es geht nicht um polizeiliche oder sonstige Vollzugsgewalt gegenüber Menschen, die nicht geimpft sind. Es geht um eine Verpflichtung, die höchstens mit einem Bußgeld dann eben bewährt sein muss. Der alternative Weg, der vorhin von Frau Baum angesprochen wurde, nämlich eine Herdenimmunität jetzt einfach sich entwickeln zu lassen, ist ein nicht gehbarer Weg. Wir haben heute bereits deutlich über 107.000 Tote in Deutschland. Welche Katastrophe! Wer hätte sich denn vorstellen können vor 2 Jahren, dass wir eine Krankheitsepidemie haben, die so einen hohen Todeszoll in Deutschland fordert? Wir würden noch viel mehr Tote hier in Zukunft akzeptieren, wenn wir so einen Weg der ungeschützten Herdenimmunität jetzt laufen lassen würden. Wir brauchen den Schutz der Bevölkerung durch Impfung, durch Abstandsgebote, durch die Masken. Das ist überhaupt keine Frage. Nur so kommen wir aus dieser Dauerschleife auch wirklich heraus. Mhm.
Frau Baum, Sie sind angesprochen. Herr Grau sagte gerade, das wäre gefährlich, was Sie vorschlagen. Nehmen Sie mehr Tote in Kauf?
Das ist natürlich nicht richtig, was Herr Grau sagt. Er hat die Zahl richtig genannt, 107.000 Tote innerhalb von 2 Jahren, die an und mit Corona verstorben sind. Wenn Sie das jetzt vergleichen mit den 200.000 Menschen, die jedes Jahr an Krebs zum Beispiel versterben, dann ist das die Rate 4-mal so hoch. Und wie gesagt, es gibt eine Studie von den CDC, die sagt sogar, dass nur 3 bis maximal 6% tatsächlich der Verstorbenen tatsächlich an Corona verstorben sind. Und selbst wenn man das jetzt großzügig auf 10% heraufsetzt, dann kommen wir tatsächlich nur auf 11.000 Tote in diesen 2 Jahren. Das sind ungefähr 0,5% der Gesamttodesfälle überhaupt. Also von daher mit diesen Zahlen zu agieren, halte ich für falsch. Das ist auch nicht richtig. Es ist tatsächlich eine Panikmache, die da weiterhin geschürt wird. Und auch die ganze Strategie der Bundesregierung, auf diese Angst und Panik zu setzen, die halte ich ja für ganz komplett falsch, denn auch Angst und Panik schwächt das eigene Immunsystem und was wir jetzt natürlich am dringendsten brauchen, das ist ein eigenes gutes Immunsystem, um weiterhin mit dieser Corona-Situation klarzukommen.
Wer genau schürt Angst und Panik? Das hatte ich jetzt noch nicht verstanden.
Ja, das wissen wir ja von Anfang an. Wir haben doch ich weiß nicht, ob es Ihnen bekannt ist, es gab dieses Strategiepapier aus dem Bundesinnenministerium, in dem genau diese Panikmache beschrieben wurde, gerade in Bezug auf die Kinder. Da gibt es einen speziellen Absatz, da wurde darauf hingewiesen, man muss diese Panik erzeugen, man muss den Kindern sagen, wenn sie die Großeltern treffen, dann gefährden sie oder riskieren sie, dass sie sterben. Das ist alles festgehalten, dieses Papier gibt es wahrscheinlich immer noch auf der Internetseite. Also diese Strategie, dass man auch, da muss ich jetzt dem Herrn Hahn recht geben, dass man die Kinder so wirklich einer solchen schweren Verantwortung sozusagen, die aufgebürdet hat. Also das war für mich das Allerschlimmste überhaupt. Und bei der Anhörung der Kinderkommission im Bundestag sprach im September 2020 schon der Professor Klund von einer ganz deutlich von einer schweren Form der Kindeswohlgefährdung.
Herr Hahn, Sie sind angesprochen. Ich möchte nochmal zurück zu der Panik. Fühlen Sie sich in Stuttgart von der Politik in Panik versetzt?
Nee, ich fühl mich da nicht in Panik versetzt. Ich glaube, ich habe das Gefühl, die Politik ist bei uns nicht zeitnah handlungsfähig. Das ist jetzt das, was ich über 2 Jahre das Gefühl entwickelt habe. Der Föderalismus, die langen Entscheidungsprozesse sehen wir gerade auch wieder hier in der Diskussion. Es geht gerade gar nicht darum, um auf Vorschläge zu kommen, wie setzen wir jetzt pragmatisch eine Impfpflicht um, sondern wir gehen immer wieder an den Ausgangspunkt zurück und fangen an zu diskutieren, ja, ist es jetzt wirklich ein gefährliches Virus oder nicht? Und machen wir Ausnahmen für die und die Gruppe und das können wir nicht. Aus meiner Sicht, Beispiel Masern 2019, Masernimpfpflicht, ja, das hat mir Angst gemacht, da wurde schnell gehandelt. Und für mich ist, also es steht gar nicht mehr außer Frage, ja. Also das macht mir auch keine Angst. Mir macht eher Angst, dass wir so lange Entscheidungsprozesse haben, dass wir bis Herbst, Winter 22, 23 mit der nächsten Variante dastehen und sagen, ja, jetzt kurzfristig hilft auch keine allgemeine Impfpflicht mehr. Mhm. Und dass wir jetzt in den Sommer kommen, die Inzidenzen gehen zurück und dann wird das ganze Vorhaben wieder ad acta gelegt. Das macht mir Sorge.
Ja, Frage an Herr Rüddel. Wieso dauert es so lange mit der Einführung, wenn sie denn kommen soll, einer allgemeinen Impfpflicht?
Also es gibt 3 Länder weltweit, Turkmenistan, Tadschikistan und den Vatikan, die Vatikanstadt, die eine allgemeine Impfpflicht hat. Also man muss sich ja darüber Gedanken machen, was ist bei uns anders, dass also wir einen neuen Weg gehen, den andere Länder auf dieser Erde nicht gehen. Und wenn man solche neuen Wege gehen will, bedarf es also entsprechenden Diskussionen. Und wenn ich also Omikron sehe, auch die Dynamik von Omikron, wenn wir jetzt eine allgemeine Impfpflicht beschließen würden, dann wäre die frühestens im Mai dann aktiv und dann hat die Welle uns aber schon überrollt, sodass diesen Zeitdruck über allgemeine Impfpflichten nachzudenken nicht so dramatisch sehe, wie das bei anderen der Fall ist. Also ich bin auch der Meinung, wir müssen in einem gestuften Verfahren vorgehen. Wir müssen uns überlegen, ob wir die Impfverpflichtung, die wir der Pflege auferlegt haben, anderen Institutionen und Personengruppen, zum Beispiel Menschen über 60, auferlegen. Weil ich glaube, wir müssen parallel zu dieser Diskussion über Impfpflichten auch über die Datenlage diskutieren. Und wir brauchen ein Impfregister, wir brauchen eine Vernetzung bei den Gesundheitsämtern. Wir brauchen tagesaktuelle Zahlen über Entwicklungen in der Pandemie. Die haben wir nicht. Und mir hat jetzt vor 3 Tagen jemand gesagt, wir haben also in der Pandemie sämtliche Freiheitsrechte eingeschränkt. Nur beim Datenschutz haben wir uns also nicht dran getraut. Und auch diese Diskussion müssen wir führen. Die Länder in Europa kommen alle ganz gut klar mit der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen. Nur wir tun uns damit schwer. Und da muss man sich die Frage stellen, warum ist das so? Liegt das an der Datenschutzgrundverordnung? oder liegt das eventuell daran, wie Datenschutz bei uns gehandelt wird? Hier müssen wir auch mit den Datenschutzbeauftragten in die Diskussion gehen, damit wir in einer Pandemie, in einer solchen Situation auch tagesaktuelle Datenlagen haben, worauf wir dann auch entsprechend reagieren können.
Also zu wenig der Datenschutz zu hoch gehalten. Ich möchte noch mal eine Hörermail einfließen lassen von Klaus Kramer. Wieso werden Verschärfungen gefordert, wenn die bereits bestehenden Regelungen noch nicht konsequent umgesetzt bzw. Verstöße nicht sanktioniert werden? Jeden Tag sehe ich im öffentlichen Personennahverkehr oder in der Bahn Menschen ohne Maske bzw. mit Kinnwindel. Während die Fahrscheine kontrolliert und Schwarzfahrer sofort bestraft werden, erlebe ich nur selten, dass das Personal im öffentlichen Dienst die Maskenpflicht durchsetzt. Eine Hörermail. Und wir sind in Bremen verbunden mit Herrn Hoffmann. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Bitte schön.
Ich habe eine Frage an Frau Baum. Ich kenne jemanden, der hat eine Krebserkrankung. Ich kenne jetzt nicht die medizinischen Hintergründe, aber er berichtete mir, dass sein Immunsystem eben auf nahezu null liegt, er auch schon mehrfach geimpft wurde, auch wohl schon mehrfach geboostert durch den Arzt, um das herauszufordern, es aber offensichtlich problematisch ist, ihn zu schützen durch eine Impfung. Und seine Partnerin ist in der Schule tätig und er selber kann sich also sozusagen für sich schützen, aber eben durch seine Partnerin, die in der Schule ist und dann möglicherweise sehr wahrscheinlich dann, sagen wir mal, davon ausgehen müssen, dass sie das Virus mitbringt, ja, ihn dann natürlich auch beeinträchtigt. Und da wäre die Frage an Frau Baum, wie stellt sie sich das vor, dass sich diese Menschen, von denen es eine ganze Zahl in Deutschland gibt, schützen können? Und ergänzend muss ich zu der Bemerkung sagen, dass Frau Baum geäußert hat, dass die Impfung langfristige Folgen haben kann, dass kenne ich immer jetzt durch wissenschaftliche Äußerungen, dass das nicht davon auszugehen ist, dass die Impfung langfristige Folgen haben kann. Das war mir auch noch wichtig zu sagen.
Frau Baum, Immunität, Immunsystem stärken und Langzeitfolgen. Sie sind angesprochen, bitteschön.
Ja, also zu den Langzeitfolgen kann man heute noch nichts sagen, aber allein das, was heute bekannt ist schon, die Nebenwirkungen, die heute bekannt sind, das sind vor allen Dingen Herzerkrankungen, Myokarditis, Endokarditis, Thrombosen, Schlaganfälle, ganz und fast immer Kopfschmerzen, teilweise wirklich dauerhafte Kopfschmerzen, unerträgliche Kopfschmerzen. Das sind die bis heute bekannten Nebenwirkungen und natürlich muss sich jeder persönlich oder kann sich jeder persönlich schützen, wie er das für richtig hält. Jeder kann ja eine Maske tragen. Wir setzen auf Eigenverantwortung und Selbstbestimmung.
Herr Hoffmann hatte ja eine ganz konkrete Situation geschildert.
Wie sich dieser...
Der eine, der ein eingeschränktes oder sehr stark eingeschränktes Immunsystem hat und seine Frau, die in der Schule arbeitet. Und jetzt die große Frage, wie soll sich die Frau schützen?
Also ich gehe mal davon aus, dass die Frau auch geimpft ist. Ich möchte aber noch mal ganz kurz auch was zur Impfung sagen. Also weshalb wir auch diesen Impfzwang ablehnen. Und da möchte ich auch noch mal kurz auf den Begriff Zwang kommen. Zwang bedeutet nicht nur körperlichen Zwang, natürlich auch psychischen und seelischen Zwang.
Entschuldigung,
und
wenn von Sie einem Menschen körperlichen Zwang war doch nie die Rede.
Nein, genau. Aber es wird ja der Begriff Zwang abgelehnt bei diesen Maßnahmen, die man jetzt ergreift, um eben die Impfung voranzutreiben. Es gibt eben auch diesen psychischen, diesen seelischen Zwang, der ausgeübt wird auf die Personengruppe, die eben jetzt nicht geimpft ist, indem man ihnen soziale Nachteile auferlegt, wurde ja schon gesagt, wird ja von vielen sogar akzeptiert, oder eben gerade auch Berufsverbote. Ja, also das ist doch ein totale Stresssituation, das ist doch ein Zwang für die betroffenen Personen. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, auf den speziellen Fall, sicherlich gäbe es überhaupt keine Diskussion über die Richtigkeit einer Impfung, wenn dieser Impfstoff tatsächlich, wenn diese Maßnahme tatsächlich eine Impfung wäre. Es ist aber keine herkömmliche Impfung. Bei einer herkömmlichen Impfung wären Sie selber geschützt, also die betroffene Person wäre ja geschützt und Sie können auch die Infektion nicht weitergeben. All das ist aber nicht der Fall, wie wir heute genau wissen. Und die Definition wurde deshalb auch schon mehrmals geändert, auch vom RKI. Auch das RKI behauptet das jetzt nicht mehr oder geht einen Schritt zurück und sagt eben, das alles trifft nicht zu. Und insofern ist es keine herkömmliche Impfung, wie wir sie von früher kennen.
Da müssen wir den anderen Arzt zu Wort kommen lassen. Herr Grau, ist die Impfung keine Impfung?
Natürlich ist die Impfung eine wirkungsvolle Maßnahme. Ich möchte mal gern zu ein paar Dingen jetzt noch mal Stellung nehmen. Vorher wurde bezweifelt, dass die Corona-Pandemie selber zu mehr Toten geführt hat. Es ist durch statistische Analysen eindeutig belegt, dass wir eine klare Übersterblichkeit in den Jahren 2020 und sicherlich auch 2021 haben. Es wurde auch bezweifelt, dass man nicht nur mit Corona stirbt, sondern auch an Corona stirbt. Auch das ist eindeutig belegt. Über 90% der Menschen, die mit Corona gestorben sind, sind auch an Corona gestorben. Auch das ist eindeutig belegt. Und jetzt zur Frage der Impfung. Wir haben keine Hinweise darauf, dass es Langzeitnebenwirkungen gibt, unabhängig von kurzfristigen Nebenwirkungen der Impfung. Die kennen wir. Wir wissen, dass die Impfungen in unterschiedlichem Ausmaße kurzfristige Nebenwirkungen haben. Das ist bei jedem Medikament und bei jeder Impfung auch in der Vergangenheit so gewesen. Es gibt keine medizinische Maßnahme, die nicht auch unerwünschte Wirkungen hätte. Die bewegen sich aber bei den Impfungen in einem ganz niedrigen prozentualen Bereich. Und die Corona-Erkrankung selber ist weitaus gefährlicher als die Nebenwirkungen von Impfungen. Und nochmal ganz klar, es gibt keine Langzeitwirkungen, die nicht unabhängig wären von kurzfristigen Wirkungen. Es gibt aber auf der anderen Seite sehr wohl langfristige Nebenwirkungen der Corona-Erkrankung. Das ist nämlich Long-Covid. Und das ist genau das Gefährliche für Kinder. Nach allen Daten, die wir im Moment haben, sind Kinder durchaus gefährdet von Long-Covid, von Konzentrationsstörungen, von mentalen Störungen, nestischen Störungen, Gedächtnisstörungen, all diesen Dingen. Und deswegen ist es umso wichtiger, die Corona-Pandemie konsequent zu bekämpfen. Und dazu gehört einfach eine bessere Durchimpfung und da gehören die ganzen Maßnahmen, die die Politik in letzter Zeit ergriffen hat.
Eine WhatsApp hat uns erreicht. Ich bin der Meinung, dass Ihre Gästin Dr. Baum mit der Art, Zahlen und vermeintliche Fakten in einer so dramatischen Art vorzutragen, selbst am meisten Panik und Angst schürt. Und ich bin bestürzt, dass diese Aussagen ohne Nachfragen nach Quellen, zum Beispiel das eben genannte Papier, in dem die Panik als Methode beschrieben werden sollte, oder die Studie zum Schaden der Masken so stehen gelassen werden. Frau Baum, Sie haben jetzt Gelegenheit, beide Studien oder beide Quellen noch mal genau zu nennen.
Ja, wie gesagt, dieses Papier, das stand bis vor kurzem, ich denke, steht immer noch auf der Homepage des Bundesinnenministeriums, Strategiepapier zur Corona-Situation. Das kann der Hörer gerne nachlesen. Und diese
Masken. Da steht drin, Panik als Methode.
Es wird darin beschrieben, also jetzt kann ich es Ihnen natürlich nicht wörtlich vorlesen, aber Sie können es doch nachlesen. Da wird genau drin beschrieben, dass man den Kindern verdeutlichen muss, dass sie daran schuld sein können, dass die Großeltern versterben. Also man hat den Kindern diese schwere Last auferlegt. Das steht da deutlich drin. Es ist nachzulesen. Das können Sie gerne tun. Und auch diese maskeninduziertes Erschöpfungssyndrom, auch diese Studie gibt es selbstverständlich. Ja. Genau, also das können Sie auch noch finden, das können Sie im Internet finden. Wenn Sie es recherchieren, können Sie es finden.
Ganz kurz diese
Studie. Ich kann es aber auch gerne, ich kann Ihnen gerne die Links auch nachliefern und Sie können es dann in irgendeiner Form veröffentlichen.
Oder Sie stellen sie selber online, sodass jeder über Ihre Social-Media-Kontakte vielleicht das dann nachvollziehen kann. Frau Baum, Sie, Herr Grau hatte eben Ihnen vorgeworfen, Corona die Nebenwirkungen für gefährlicher darzustellen als Corona selbst und dass Sie Long-Covid vollständig ausgeblendet haben. Warum?
Fangen wir bei Long-Covid an. Wir haben natürlich eine Nachfrage gestellt, und zwar an die Regierung, wie sich Long-Covid eben, durch was das gekennzeichnet ist, wie sich diese Erkrankung oder was auch immer darstellt. Also man hat überhaupt noch keine Erkenntnisse zu Long-Covid. Das war die Antwort, ganz offizielle wissenschaftliche Antwort vom wissenschaftlichen Dienst oder wer auch immer die beantwortet hat, könnten wir auch zur Verfügung stellen. Und jetzt komme ich noch mal auf die Übersterblichkeit zurück. Das ist nicht der Fall. Der sehr renommierte Wissenschaftler Ioannidis, ich glaube, es ist derjenige, der überhaupt weltweit auch am meisten zitiert wird, der hat schon sehr frühzeitig eine eine Infektionssterblichkeit von etwa 0,2% angegeben. Das ist doch keine, das, also von daher kann man noch nicht mal mehr von einer, überhaupt einer Pandemie sprechen. Es ist vergleichbar mit einer mittelschweren Grippe, ja. Und diese Zahlen und diese Aussagen von dem John Ioannidis, die sind auch nachzulesen. Ganz selbstverständlich. Also ich verbreite hier keine Panik, ich weise auf Fakten hin, das möchte ich mal klarstellen.
Herr Grau, ist Corona keine Pandemie?
Selbstverständlich ist Corona eine Pandemie und es ist eine hochgefährliche Pandemie. Ich habe vorhin schon gesagt, wir haben 114.000 Tote in Deutschland. Wir haben über 5,5 Millionen Tote weltweit. Da muss man noch ein Fragezeichen dahinter machen, ob die letzte Zahl nicht sogar noch deutlich höher liegt, einfach weil die statistische Unsicherheit da auch ein Problem darstellt. Wir haben eine hochgefährliche Situation, überhaupt gar keine Frage. Und jede Form der Verharmlosung ist absolut unangemessen. Und der Punkt, dass eine Übersterblichkeit besteht, ganz klar gesichert für das Jahr 2020, noch nicht so klar jetzt für 2021, das Jahr ist ja gerade erst zu Ende gegangen, das hat das Statistische Bundesamt und das ist nun einfach die Institution, auf die wir uns verlassen müssen und können, ganz eindeutig festgelegt. Das gibt überhaupt keinen Zweifel an diesen Fakten. Und auch zum Thema Long-Covid gibt es inzwischen klare, gute Untersuchungen, erste Meta-Analysen sogar schon, die verschiedene Untersuchungen zusammenfassen. Long-Covid ist ein Problem. Natürlich haben wir noch nicht wirklich verstanden, wodurch es kommt. Das ist auch gar kein Wunder angesichts der Kürze der Zeit. Aber dass hier Probleme bestehen, etwa im kognitiven Bereich, in Fragen Erschöpfung, Ausdauerleistung und so weiter bei Menschen, die Corona durchgemacht haben, da gibt es inzwischen gar keinen Zweifel mehr.
Uns ist Herr Kästner zugeschaltet. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte schön.
Mein Telefon um. Hallo. Erstmal vielen Dank, dass Sie mich dazuschalten.
Sehr gern.
Ich habe interessiert Ihrer Sendung zugehört die ganze Zeit. Ich bin also einer von den verhatzten, sage ich jetzt mal, Ungeimpften. Ich bin 51. Relativ gesund, würde ich jetzt mal sagen, und bin kein Impfgegner, bin auch kein Querdenker, kann mich halt einfach nicht dazu durchringen, mich impfen zu lassen, weil ich da zu viele Zweifel dran habe. Was mich auch noch unter anderem zweifeln lässt, ist diese mediale Druckbetankung, sage ich mal, weil überall, egal welchen Fernseher, welchen Radiosender man einschaltet, es wird immer nur recht einseitig berichtet, wie gefährlich und was nicht alles passiert. Und dann werden schockierende Bilder gezeigt. Es wird auf der anderen Seite aber nie erwähnt, dass es doch Nebenwirkungen gibt und dass es auch vielleicht daran liegt, dass es oftmals mit Vorerkrankungen Leute sind, die dann da wirklich schwerer drunter leiden. Da fühlt man sich, das ist halt alles nicht mehr so glaubwürdig aus meiner Sicht.
Was wünschten Sie sich genau von den Medien?
Eine objektivere Berichterstattung, dass man sagt, klar, ich sehe auch, dass das eine Pandemie ist, dass das gefährlich ist, der Virus. Es gibt auch viele andere Sachen, die gefährlich sind. Das Leben ist nun mal tödlich, sage ich mal so. Wir haben, weil gerade noch sagte, 115.000 Todesfälle in Verbindung mit Covid. Ich hatte letztens noch eine Studie gelesen, wo im Jahr circa 130.000 bis 140.000 an den Folgen vom Rauchen sterben. Trotzdem sind Zigaretten 24 Stunden am Tag verfügbar. An jeder Ecke steht ein Zigarettenautomat. Da wird nicht so drauf gedroschen, sage ich mal, wie jetzt auf die Covid-Erkrankungen. Und wenn ich jetzt rede, ist das so aus meinem persönlichen Bereich. Ich kenne zum Beispiel nur zwei Leute, wirklich nur zwei Leute, die an Covid erkrankt waren, die gesagt haben, das war nicht schön. Es war wie eine Grippe, hörte sich das an. Ich hatte vor 3 Jahren mal eine richtige Grippe, da war es ähnlich. Ich habe allerdings in den letzten 1,5 Jahren 2 nahe Verwandte an Krebs verloren, die mittleren Alters waren. Einer davon war ein starker Raucher. Dadurch denke ich, so Krebs zum Beispiel ist eine wesentlich schlimmere Geschichte. Und da wird nicht so wirklich was gegen gemacht, weil das zum Beispiel Ernährung oder Rauchen oder verschiedene chemische Mittel, die in Lebensmitteln eingesetzt werden.
Herr Kästner, Sie haben gerade eben gesagt, also Sie vermissen eine Ausgewogenheit in den Medien. Sie sagten, Sie haben unsere Sendung jetzt lange gehört. Vermissen Sie diese Ausgewogenheit jetzt auch in dieser aktuellen Kontroverssendung?
Nein, die ist ein wenig ausgewogener, wobei ich immer das Gefühl habe, bei Ihnen ist es ja auch ähnlich vom Verhältnis her, dass die Diskussion, das sind so Scheindiskussionen. Ich habe, sage ich mal, 10 Partner, die da diskutieren, im Fernsehen oder im Radio, wovon 9 quasi der gleichen Meinung sind und sich gegenseitig die Argumente hin und her schieben und einer, der so ein bisschen einer anderen Meinung ist und der dann von allen anderen niedergemacht wird.
Entspricht das nicht
so? Das ist bei Ihnen natürlich auch so ein bisschen, bei Ihnen auch. Es entspricht natürlich so ein bisschen der Gesellschaft, das ist richtig.
Das wollte ich gerade fragen, genau.
Das verstehe ich, das Argument, das hört man ja öfter, das ist richtig. Aber es ist manchmal so ein bisschen, da sind jetzt 9 Leute, die sich alle nur die Argumente entgegenschieben und keiner, der vielleicht so ganz dagegen ist, einer, der so neutral ist und naja gut, das ist so ein bisschen schwierig und weshalb ich eigentlich hauptsächlich angerufen habe, ist, dass diese gesellschaftliche Spaltung, die doch ganz extrem stattfindet, was wir natürlich jetzt als Ungeimpfte dann ganz stark oder ich jetzt ganz stark merke, dass man schon extremst ausgegrenzt ist, dass man schon wirklich feindlich angemacht wird und das ist eine Richtung, die ich ganz, ganz gefährlich finde.
Herr Rüdel, dazu, ist die Gesellschaft gespalten?
Ja, also diese Diskussion haben wir und nach meiner Meinung müssen wir bei der Diskussion über allgemeine Impfpflichten auch diesen Aspekt im Auge behalten. Aber ich würde auch noch gerne zu den Argumenten von der Frau Dr. Baum etwas sagen. Also es wird vieles durcheinander geworfen. Eine Situation, als noch nicht viele geimpft waren. Und die Situation, dass wir heute doch einen Großteil der Bevölkerung geimpft haben. Und ich glaube, wir müssen auch differenzieren zwischen der Delta-Variante und der Omikron-Variante, die also die Spielregeln komplett verändert hat. Also es wird von der Frau Dr. Baum werden also Situationen sozusagen vermischt und das Gefühl vermittelt, als wenn wir also übertrieben handeln würden oder gehandelt hätten in der Vergangenheit und auch in der Zukunft. Also ich, wie gesagt, halte ein differenziertes Vorgehen bei Impfpflichten für wichtig, damit also diese Spaltung in der Gesellschaft nicht weiter vertieft wird. Aber auf der anderen Seite sprechen alle Argumente dafür, dass Impfen schützt. Und wenn man sieht, in Frankreich 90% etwa der Bevölkerung ist geimpft. Wir haben täglich etwa 500.000 Neuinfektionen. Und das überfordert das Gesundheitssystem nicht, weil halt eben 90% geimpft sind und diese Infektion nicht merken oder nur bedingt merken. Und der Unterschied zwischen Delta und Omikron ist auch, dass wir ein wesentlich dynamischeres Infektionsverhalten haben. Ich glaube auch nicht, dass man diese Welle brechen kann. Die kann man nur etwas abmildern. Und kann zum Glück sagen, dass Omikron eher die oberen Atemwege angreift und nicht die Lunge, sodass also eine Infektion auch bei Ungeimpften nicht automatisch auf der Intensivstation endet, wobei wir ja heute auch diese neuen Medikamente haben, die also schwere Verläufe abmildern können. Also ich denke, wir müssen über Omikron zu einem sozusagen realitätsnahen Entscheidungssystematik kommen, die sich von Delta auf jeden Fall unterscheiden muss. Mhm. Und ich möchte jetzt Omikron nicht verharmlosen, weil harmlos ist es nur für die, die geimpft sind. Und für die anderen besteht ein Risiko. Und weil dieses Risiko besteht und weil wir das Gesundheitssystem, gerade auch die Pflege, nicht überfordern wollen, müssen wir vorsichtig sein. Aber wir müssen auch der Realität ins Auge blicken, dass wir diese Welle nicht brechen können. Und dass wir zumindest einer Herdenimmunität näher kommen, das wird ja von einigen Virologen auch betont, dass halt in den nächsten Wochen und 2 Monaten, 3 Monaten viele mit dem Virus in Berührung kommen. Und derjenige, der also geimpft ist, wird das kaum spüren, wird das vielleicht als Erkältung wahrnehmen oder gar nicht wahrnehmen. Ja. Und Die anderen werden hoffentlich auch nicht die schweren Verläufe haben.
Herr Schwander ist uns, Schwander ist uns zugeschaltet aus Karlsruhe. Guten Morgen, Herr Schwander.
Guten Morgen.
Bitte schön.
In die Runde. Ich wollte mich nur zum Thema von der Frau Dr. Baum äußern. Ich bin also selbst Betroffener. Ich habe eine Stammzellentransfusion, meine eigenen Stammzellen, Ende Dezember erhalten. Und damit sind meine Impfungen, die ich zuvor hatte, eigentlich jetzt nicht mehr relevant. Das heißt, ich kann mich frühestens in 3 Monaten erstmals gegen Corona impfen lassen. Und bis dahin habe ich eben einen sehr, sehr niedrigen Impfschutz. Was ich sehr, sehr kritisch sehe, ist, dass man diesen Argumenten der AfD immer wieder eine Bühne gibt, wie das Thema Nebenwirkungen, Nebenwirkungen von Impfungen. Es wird immer eine Nebenwirkung verglichen mit jemandem, der überhaupt nichts macht. Ich muss doch eine Nebenwirkung, die auftritt bei einer Impfung, vergleichen mit einer Nebenwirkung, die auftritt, wenn ich eine Infektion bekomme. Das heißt, wenn ich mit dem Virus infiziert werde. Und dann habe ich mindestens oder deutlich höhere Risiken und Nebenwirkungen zu befürchten, wie wenn ich nicht geimpft werde, Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, die Sterblichkeit. Wenn man die absoluten Zahlen sieht, einfach nur absolut, wäre ich gestorben in Deutschland im Jahr 19, 20, 21. Und wenn man dann feststellt, dass es eine Steigerung gibt, dann brauchen wir das nicht runter diskutieren. Ich finde das einfach immer wieder die gleiche Geschichte, muss meinem Vorredner recht geben. Es wird immer wieder ganz vorne angefangen, anstatt zu sagen, okay, lasst uns doch einfach dieses Thema jetzt endlich mal beenden. Für mich ist das Thema Impfen eine Frage der Solidarität. Ich habe das selbstverständlich getan. Erstens natürlich zum Schutz für mich, aber auch im Gedanken an die Gemeinschaft, weil ich eben einfach dieses Thema nicht weitertrage. Und Langzeitwirkungen, sorry, da habe ich eigentlich erwartet, dass aus der Runde sofort irgendjemand sagt, stopp, das ist völlig widerlegt. Da gibt es meiner Meinung nach keine wissenschaftlichen Hintergrund dafür, dass es irgendwelche Langzeitfolgen gibt.
Wobei das Herr Grau vor einer Stunde etwa getan hat. Aber Frau Baum, Sie sind angesprochen. Herr Kästner, Herr Schwander sagt, Impfen ist eine Solidarleistung. Und er sagt, Sie, Frau Baum, reden Risiken klein.
Das ist natürlich alles nicht so. Aber in der Medizin gilt der Grundsatz, die Therapie darf niemals schädlicher sein als die Erkrankung selbst. Ja? Und es ist nun mal so, dass man über Langzeitfolgen ja überhaupt noch nichts weiß. Was betrachtet man denn als Langzeitfolgen? Da können Jahre vergehen, bis sich dann irgendwelche Schäden tatsächlich manifestieren.
Und nochmal zu der Aussage. Long-Covid gibt es ja bereits.
Ja, ich habe ja vorhin gerade gesagt, wir haben nachgefragt, wie die Merkmale oder die Kriterien von Long-Covid sind. Wir haben keine Antworten bekommen können. Also wenn man unter Long-Covid tatsächlich jetzt diese Erschöpfung meint und die verschlechterten Allgemeinzustand, dann entgegne ich Ihnen, das kommt vor allen Dingen eben auch durch das ständige Maskentragen, vor allen Dingen bei den Kindern. Denn die Sauerstoffzufuhr ist eindeutig eingeschränkt und sie atmen mehr CO2 ein. Und das führt über lange Zeit, steht auch in dieser Studie drin, lesen Sie es bitte nach, zu Erschöpfung, zu Müdigkeit, zu Konzentrationsstörungen. Das ist gar nicht zu bestreiten. Das ist auch eine Metastudie, also wo wirklich viele Dinge zusammengefasst und untersucht wurden.
Da sollte man kurz Herrn Grau genau auf diesen
Darf ich aber noch ganz kurz zu der Aussage von Herrn Grau, dass diese Nebenwirkungen kurzfristig sind. Also als Arzt sollte er wissen, dass eine Myokarditis oder eine Endokarditis, die bleibt. Das Herz wird dauerhaft geschwächt und viele werden auch daran sterben. Und das betrifft jetzt vor allen Dingen gerade junge Leute, wie wir ja wissen. Das muss ich auch unbedingt noch loswerden, ja. Eine Impfung ist ja eine prophylaktische Maßnahme. Sie soll ja schützen. Ja?
Herr Grau, bitteschön. Ja. Herr Grau, jetzt dazu, Sie hatten schon angefangen. Jetzt nochmal bitte von Anfang an.
Ja,
Ich hatte bisher nicht angefangen, aber es sind jetzt viele verschiedene Aspekte, die man hier angeben muss. Zunächst mal würde ich gerne nochmal auf Herrn Schwantner eingehen und ihm absolut recht geben, dass der Aspekt der Solidarität ganz entscheidend ist. Wir haben einen Individualschutz durch die Impfung. Ich schütze mich selber, aber ich habe noch etwas anderes. Ich habe den Fremdschutz, den Bevölkerungsschutz. Ich bin weniger infektiös, wenn ich mich geimpft habe. Die Virenlast, auch wenn ich infiziert werde, ist einfach deutlich geringer. Und ich bin für andere weniger eine Gefahr. Und Menschen wie Herr Schwantner, der jetzt einfach eine autologe Knochenmarkstransplantation offensichtlich hinter sich hat, der ist dann besser geschützt. Und das ist auch unsere Aufgabe. Wir leben in einer solidarischen Gemeinschaft und wir müssen andere und vor allem Verletzliche schützen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Jetzt nochmal zu den Fragen mit den Nebenwirkungen durch die Impfung. Ich habe vorher mal ganz klar gesagt, es gibt natürlich Nebenwirkungen. Es gibt kurzfristige Nebenwirkungen. Myokarditis ist eine der gefährlichsten Herzmuskelentzündungen. Und nur dann, wenn es kurzfristige Nebenwirkungen gibt, gibt es auch Langzeitfolgen. Aber was es nicht gibt und was immer wieder hier hineingeheimnist wird in die ganze Impfgeschichte ist, es gibt keine Langzeitnebenwirkungen, wenn es nicht kurzfristige Nebenwirkungen gibt. Kurzfristige Nebenwirkungen können sich natürlich permanent machen, perpetuieren, das ist möglich. Bei der Myokarditis, die vor allem ja jüngere Menschen betrifft, und das im Übrigen auch noch auf den Hörer vorhin, der sagte, es gibt vor allem eben die Nebenwirkungen bei den Älteren, da muss man sagen, nein, es gibt gerade gefährliche Nebenwirkungen bei Jüngeren, bei einzelnen Impfstoffen, gerade die Myokarditis ist so ein Beispiel, die betrifft vor allem jüngere Bevölkerungsgruppen. Bei der Myokarditis muss man sagen, Gott sei Dank verlaufen die meisten dieser Herzmuskelentzündungen auch wieder glimpflich. Das darf man nicht herunterspielen. In der akuten Phase ist das eine ganz, ganz wichtige Sache, aber meistens heilt diese Nebenwirkung eben auch aus und wird nicht langfristig. Also die Abwägung zwischen Nebenwirkung der Impfung und Wirkungen durch die Infektion sind ganz klar, die Infektion ist das Gefährliche, die Impfung ist weit weniger gefährlich, um 10er-Potenzen weniger gefährlich als die Infektion, das muss man ganz klar so festhalten.
Herr Schwander, sind Sie Ihre Fragen beantwortet?
Ja, die sind soweit beantwortet und ich hoffe, dass es eben einfach in dieser Diskussion irgendwann mal tatsächlich ein Stück vorwärts geht und man nicht immer wieder an den Grundfesten anfängt, weil das Thema Langzeitfolgen, das hört man wirklich überall und auch das Thema Long-Covid. Ich meine, wenn ich mir von irgendjemandem, von einem Wissenschaftler, von dem ich gar nicht genau weiß, aber ich kann den Link dafür dann gerne ins Netz stellen, wenn ich so eine Aussage in einer Diskussion bringe, sorry, das tut mir, das verstehe ich nicht. Ich habe Sendungen über Long-Covid gesehen, ich habe Betroffene gesehen, die auch Sportler waren und die versucht haben, wieder zurück ins Leben zu kommen und es war kein Thema, nur weil sie länger Masken getragen haben. Aber das ist für mich eben einfach eine typische Art, die Diskussion zu verblenden. Es sind einfach geistige Brandstifter unterwegs in diesem Gebiet, die immer wieder für Unruhe sorgen und die einen Großteil der Bevölkerung, der eigentlich solidarisch ist, der schweigt und ein paar, die eben einfach versuchen, in diesem Wasser jetzt nochmal tatsächlich auch Stimmen zu fangen. Und das finde ich sehr, sehr schade.
Herr Schwander,
jetzt sage ich nichts mehr. Ich bin dankbar.
Alles Gute Ihnen. Danke. Ja. Ich möchte zitieren, das war die eine Richtung, eine Mail von Andreas Fichner. Zigtausende Menschen gingen auf die Straße. In den Medien wird nur noch über Rechte und Querdenker berichtet. Es sind aber Tausende dabei, die den Sinn politischer Entscheidungen bezweifeln und als Betroffene sinnvolle Maßnahmen einfordern. Diese werden pauschal und systematisch seit Monaten medial und von der Politik in eine Ecke gedrängt, mit der die Politik aus Prinzip nicht redet. Wie soll so eine gesellschaftliche Debatte über den richtigen Weg aus der Pandemie stattfinden und eine breite Akzeptanz für den Weg gefunden werden? Herr Rüttel, Einseitigkeit, wir sprachen eben mal schon mal darüber. Also, es geht jetzt darum, ja, die Gesellschaft eine Spaltung zu überwinden. Wie ist das möglich?
Ja, also es ist ja angesprochen worden, Solidarität. Also die, die sich impfen lassen, die tragen ja letztendlich eine doppelte Solidarität. Einerseits, dass sie sich impfen lassen, um die Pandemie zu beenden. Und auf der anderen Seite tragen sie Einschränkungen, damit unser Gesundheitssystem nicht durch die überfordert wird, die sich nicht impfen lassen. Und glaube, dass wir bei denen, die sich nicht impfen lassen, zwei Gruppen haben. Einerseits die, die glauben, wir haben ja eben auch eine Stimme gehört, man fühlt sich stark und fit und sieht nicht die Notwendigkeit. Und man sieht die, die also sozusagen unser Staatsgefüge ablehnen. Und ich glaube, die werden wir so schnell nicht erreichen. Wir müssen die erreichen, die also im Moment noch nicht die Notwendigkeit fürs Impfen sehen, für sich. Und da habe ich das Gefühl, dass wir das Omikron, ich habe das ja eben ausgeführt, schneller ist, als wir diese Menschen erreichen können. Und, aber ich glaube auch nicht in Panik kommen dürfen, weil wir auch, also weil die Verläufe nicht so dramatisch sind und weil wir mittlerweile Medikamente haben. Also ich glaube, Omikron hat sozusagen die Sichtweise oder wird die Sichtweise sehr stark verändern.
Insofern werden wir noch viele Sendungen auch eine Chance vermutlich über dieses Thema machen. Für heute mein Dank an die drei Gesundheitspolitikerinnen und Politiker Christina Baum, AfD, Armin Grau, Bündnis 90 Die Grünen, Erwin Rüttel, CDU. Musik.